Wirtschaft, Politik, Kultur, Subkultur und Unterwelt. Das Bahnhofsviertel ist einfach das ehrliche Leben. Das Bahnhofsviertel ist auch für mich das Viertel, das Frankfurt in Gänze repräsentiert. Das ist Frankfurt. Podcast
Brody. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast Brody. Mein Name ist Neda und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, James Ardinast.
Hi, ich freue mich über die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Das ist eine große Frage in den heutigen Tagen, aber mir geht's soweit gut, danke.
Ja.
Ja.
Okay, James, bevor wir gleich loslegen und darüber reden, was du machst, wie du da hingekommen bist, wieso der ganze Werdegang ist, gibt's zwei Fragen, die wir immer bei Podcast Brody unseren Gästen ganz am Anfang stellen. Und die erste wäre, wie ist dein Bezug zu Frankfurt?
Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Also ich bin gebürtiger Frankfurter mit Leib und Seele und ich liebe diese Stadt, auch wenn sie mich in den letzten Jahren stark herausfordert, auch immer wieder. Aber es ist meine Heimat. Also
bist du immer hier gewesen?
Nicht ganz. Also ich bin tatsächlich nach dem Abitur für 4 Jahre nach Amerika gegangen und habe dort studiert. Ich wollte eigentlich auch in Amerika bleiben, aber mein Schicksal hat es anders gemeint und bin dann wieder hier gelandet. Bin auch gar nicht so traurig drum. Von daher hatte ich auch eine Zeit im Ausland und es hat mir noch mehr dabei geholfen, diese Stadt zu schätzen.
Mhm. Wo bist du aufgewachsen hier?
Im Frankfurter Westend. Aber ach, für alle, die Frankfurt vielleicht nicht so lange kennen und gut kennen, ich bin 1972 geboren, 1973 sind meine Eltern vom Gallus ins Westend gezogen und das Westend war damals noch Hausbesetzergebiet.
Ah,
und eben nicht das posche Viertel, was es gerade ist. Und dort habe ich dann tatsächlich meine Kindheit und Jugend verbracht.
Ja, ist ja krass, ja, bei vielen Vierteln so. Ich wohne aktuell im Ostend und früher wollte keiner ins Ostend. Und mittlerweile,
das war das Arbeiterviertel damals.
Es ist absolut place to be, überall Neubau. Mhm. Jetzt war ich heute in Preungesheim, genauso. Irgendwie, das war damals so, nee, wer geht da hin? Und auch einfach komplettes Neubaugebiet dann, ne?
Ja, ja, das entwickelt sich stetig und ich meine, teilweise sind die Mieten ja auch gar nicht mehr im Stadtzentrum zu zahlen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie ausweiten und sehen dann auch, wie schön die anderen Viertel und die Umgebung von Frankfurt ist.
Absolut. Okay, die zweite Frage wäre, wenn es einen gibt, hast du einen Bezug zu Hip-Hop?
Ja. Ich komme aus dem Hip-Hop. Aha. Also das war meine das war und ist auch immer noch meine Jugend, auch wenn ich nicht mehr in meiner Jugend stecke. Ich habe einen ganz, ganz starken Bezug zu Hip-Hop. Eigentlich alles, was ich heute tue, findet seinen Ursprung im Hip-Hop. Die ganze Street-Culture, wie man sich da auch expresst und vor allem, wie eine Kultur entsteht, hat mich schon immer fasziniert. Und von daher kann ich deine Frage nur mit einem großen Ja beantworten.
Wenn ich jetzt bei dir so eine Playlist anmachen würde oder mal so in deine Playlist reingucken würde, was würde ich da finden?
Von bis tatsächlich.
Ja.
Also dadurch, dass ich wahrscheinlich so seit Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre. So, also du würdest von Farside über Beastie Boys, Jay-Z, wahrscheinlich auch einfach, weil es auf eine Liste gehört, die Sugar Hill Gang. Neueres Zeug auch, wobei ich auch nie gedacht habe, dass ich das sage, dass früher alles besser war. Nein, Spaß. für mich hört sich, also gerade wenn wir so auch in die Trap-Richtung gehen, wird mir das zu einheitsbreiig.
Absolut.
Von daher durchweg Nas. Wir haben tatsächlich ja 2012 auch Nas nach Frankfurt gebracht.
Ach, guck mal.
Und haben im Niddersack vor dem 25 Hours Hotel, also im Bahnhofsviertel, auf der Straße.
Nicht dein
mit 3000 Menschen hatten wir Nas als Headliner. Das war ein ganzes Festival, da war auch Breakboard. Farside war da und Nas war damals Headliner.
Guck mal, krass, jemanden kriegst du heute gar nicht mehr für jetzt sowas, oder?
Ja, und weißt du, was auch noch lustig ist? Ist, dass wir eigentlich Kendrick Lamar gebucht hatten.
Ja.
Der uns damals, 2012 war das, irgendwie bin ich auf den aufmerksam geworden über irgendeinen Blog und hab den dann auch verfolgt und habe gesagt, wir müssen den bringen. $15,000, 2012, war schon gebucht und alles. Ja. Und dann wurde er für die BET Awards nominiert.
Mhm.
Unser Festival war Samstag und er hätte oder musste dann Sonntagabend in L.A. sein, bei den BET Awards. Und wir haben keinen Weg gefunden, ihn pünktlich zu diesen Awards zu bringen. Und dann musste das Ganze gecancelt werden. Und das war aber auch kurz bevor Nas wieder sein neues Album rausbringt. Und dann konnten wir ihn irgendwie herbringen. Und Kendrick Lamar hat ein Jahr später schon $150,000 gekostet.
Ich wollte jetzt gerade fragen, was...
Und jetzt sind jetzt wir im hochsiebenstelligen... Ne? Ach, das kannst du vergessen.
Ja.
Die Chance haben wir und Frankfurt leider nicht bekommen, ihn in so einem urbanen Umfeld auch zu erleben.
Ja, krass. Dann lass uns doch mal darüber reden. Was machst du eigentlich? Wie bist du so dazu gekommen, was du jetzt machst? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dein Abitur hier gemacht, dann bist du nach Amerika gegangen, dann hast du dort studiert. Was hast du studiert?
Ich habe Hospitality Administration studiert, ist also eigentlich Hotel- und Restaurantmanagement. Ich komme aus einer Gastronomenfamilie, die sich dabei auch irgendwann rausgearbeitet hat. Und mein Großvater hat gesagt, solange er lebt, geht keiner mehr aus der Familie in die Gastronomie. Das heißt, ich bin damals nach Amerika zum Studieren gegangen. Ich hatte keine Ahnung vom Tuten und vom Blasen tatsächlich und wusste auch nicht, was ich studieren will. Also damals, wenn du nicht weißt, was du machst, studierst du Business. Hatte mich auch beworben, wurde angenommen, hatte mich aber zu spät entschieden und dann war die Business School schon zu. Und dann haben sie mir gesagt, ja, guck mal, du kannst noch das oder das machen, dann nach 6 Monaten rüberwechseln, wenn ein Platz ist. Und so bin ich in der Hospitality School gelandet, obwohl ich Gastronomie wollte ich ja nicht machen. Und Hotellerie war jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Agenda. Aber dann habe ich damit angefangen und ich habe super viel Spaß am Studium gehabt und bin auch dabei geblieben. Wie gesagt, Gastro war kein Thema und dann ist mir aber, irgendwie hat mir jemand gesagt, ja, trotz Studium musst du dann irgendwie auch Rezeption und Ähnliches machen und dann musst du Uniform tragen. Also meistens, auch wenn du in die großen Ketten gehst. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, weil damals Sneakerhead und ich wollte irgendwie mich verwirklichen und mich darstellen. Und bin dann im Werbebereich gelandet. Werbung und Marketing und habe das 10 Jahre gemacht.
Auch noch in Amerika?
Nee, das war dann tatsächlich hier in Frankfurt. Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. Und weil für mich war dann so Werbung, das Kreativbranche und ich bin aber im Kontakterbereich, Kontakterinnenbereich gelandet. Das fand ich dann alles irgendwann nicht mehr so spannend. Dann bin ich von Agenturseite auf Kundenseite gewechselt und nach 10 Jahren, das war dann kurz bevor mein erster Sohn auf die Welt kam, war das so, ich arbeite so viel für jemand anders, 10, 12 Stunden, lass mal selbstständig machen. Hat mir aber auch keiner gesagt, dass wenn man sich selbstständig macht, dass es auch mal locker 16 oder 18 Stunden werden können. Und mein Bruder und ich, obwohl wir keine Gastro machen wollten, hatten damals schon ein Gastro-Konzept in der Schublade liegen. Eher als Imbisskonzept ausgerichtet und so ein bisschen auch Fast Food zurück zum Hausgemachten. Das wurde es dann auch mit der Multibar in Frankfurt, aber es sollten so Stehimbisse sein. Dann habe ich meinen Bruder angerufen, der war damals in Berlin, hat auch in der Werbung gearbeitet, habe gesagt, Dave, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich will für niemanden mehr arbeiten. Ich will mich jetzt selbstständig machen. Er hat gesagt, wenn du dich selbstständig machst, dann machst du das auch.
Geil.
Und wir wollten damals einen kleinen Laden in Berlin und dann in Frankfurt machen, aber am Ende habe ich dann hier einen Laden gefunden, der größer war als das, was wir gesucht haben und er ist hergekommen. Und so waren wir dann, 2001 ist mein Großvater gestorben und Mitte 2003 waren wir wieder in der Gastro.
Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch, habt ihr gesagt, so lange er lebt, machen wir es nicht?
Nee, es war uns gar nicht, glaube ich, auch so bewusst, so, aber es war interessant, dass das Ganze erst passiert ist, dann natürlich, nachdem er, Gott hab ihn selig, gestorben ist. Aber wir haben uns auch nie als reine GastronomInnen gesehen. Also Es war so, dass wir damals, es war ja dann Anfang der Nullerjahre, also 2003, wir hatten die Vision, eine Lifestyle-Brand aufzubauen.
Okay.
Na, also wir wollten in verschiedenen Bereichen, Essen, Musik, Kunst, Mode, also alles, was uns selbst interessiert hat, da wollten wir tätig sein. Mhm. Und dadurch, dass wir den Bezug zur Gastro hatten, wahrscheinlich haben wir uns da am sichersten gefühlt. Mhm. Und damals, zum damaligen Zeitpunkt, gab es in Frankfurt in meiner Beobachtung nur japanische und italienische Restaurants. Ansonsten gab es nichts. Also nicht viel. Mhm. Bahnhofsviertel war viel diverser, aber ja, wenn wir jetzt auch wirklich von Restaurants oder von Restaurants, die bildenden Restaurants reden, gab es da nicht so viel. Und wir wollten halt auch was Innovatives, Progressives machen und haben dann mit der Immer Multibar im Juni 2003 sind wir gestartet.
Und die war in der Fressgasse, richtig?
Genau, also kleine Bockenheimer, mhm, zwischen Fressgasse und Goethestraße, mhm, da wo jetzt das Bitlabu ist.
Mhm.
Genau, da haben wir angefangen und das war eine unfassbare Zeit. Auch eine kleine Anekdote aus der Zeit. Ich glaube, das war eine Woche, bevor wir aufgemacht haben und wir haben an alles gedacht.
Ja.
Also auch architektonisch und alles war total durchdacht. Es war ja auch irgendwie Unterschied zwischen Tag- und Abendgeschäft. Man, mhm, konnte unsere Möbel irgendwie verschieden hinstellen und entweder saß normal am Tisch oder Loungebereich. Woran wir nicht gedacht haben, ist, dass wir auch Personal brauchen.
Oh no.
Eine Woche vor Eröffnung. Und ein Freund von uns, damaliger Partner, auch der Hannibal, auch Legende hier in Frankfurt, lebende Legende in Frankfurt.
Der Rapper.
Nee, nicht der Rapper. Also. Kommt auch aus dem Veranstaltungsbereich, hat wahrscheinlich auch hier und da mal gerappt, aber nee, nicht der, okay, Rapper. Und er meinte dann, Jungs, wir machen nächste Woche auf, wie sieht's aus? Und keine Ahnung. Und dadurch aber, was passiert ist, ist, dass alle, die bei uns gearbeitet haben, waren aus dem Freundeskreis.
Ja, geil.
Und wir waren dann so eine Clique, wir nennen uns ja auch immer Clique, mhm, und da ist das Ganze auch dann mit entstanden. Und wie gesagt, also wir hatten unfassbar viel Spaß.
Ja.
Wir damals ja schon auch, obwohl der ganze Laden nur 30 Quadratmeter hatte, inklusive Toiletten und Küche,
wow,
hatten wir immer wechselnde Ausstellungen mit jungen KünstlerInnen. Wir hatten so eine kleine Toilettenbox und aus dieser Toilettenbox hat der DJ aufgelegt, hat damals schon Oliver Hafenbauer hat, mhm, aufgelegt, der Atta hat aufgelegt. Also es war wirklich, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, die uns unfassbar geprägt hat.
Geil.
Und daraus ist dann auch alles andere entstanden. Also irgendwann war es auch zu klein für Veranstaltungen und wir hatten auch Stress mit den Nachbarn. Und dann sind wir angefangen, in Off-Locations zu gehen und dort Veranstaltungen zu machen.
Mhm.
Also sowohl Partys, aber eben auch kulturbezogene Veranstaltungen. Und das Essen hat uns dabei einfach immer begleitet.
Und was war so die typische Küche, die ihr damals gemacht hattet?
Also die Mutterfirma bei uns heißt der Immer und Immer, mhm, heißt auf Hebräisch Mutter.
Mhm.
Und wie schon gesagt, mit der Multibar wollten wir ein Konzept haben, das Fast Food zurück zum Hausgemachten bringt.
Mhm.
Heute besser bekannt vielleicht als Street Food. Mhm. Ne? Also dass du wirklich zwar so Imbiss-Charakter und alles, mhm, geht schnell, aber alles ist hausgemacht.
Mhm.
Und wir haben damals alle Rezepte mit Müttern zusammen entwickelt, mit Müttern aus unserem Umfeld heraus. Also
ach,
ich,
cool,
war damals, ja, auch schon Vater. Und das heißt, es waren nicht nur unsere Mütter, aber da, mhm, waren auch welche dabei, sondern auch eben Mütter aus unserem Freundeskreis. Und da haben wir dann auch, weil uns war es schon damals wichtig, gar nicht bewusst, das war ziemlich unbewusst, all die kulturellen Einflüsse, die wir auch aus Frankfurt kennen. Wir, mhm, sind in Frankfurt in der Stadt groß geworden, in den 70er und 80er Jahren, die sich viel freier, viel diverser, viel offener anfühlt als das Frankfurt, das wir heute erleben. So.
Mhm.
Und genau, und es gab irgendwie dann den klassischen Rap eben mit Hummus und Chicken, der aus der levantinischen Küche kommt. Wir hatten den mexikanischen Rap irgendwie, wir hatten den asiatischen Rap, der von der Freundin gemacht wurde. Und ja, das war anfänglich die Ausrichtung. Also jetzt, mhm, auch gar nicht so auf Full-Service-Restaurant zu, okay, gehen, weil wir wollten ja keine Gastronomen,
ja,
sein.
Ja.
Aber wir lieben es einfach zu essen und da wurden wir auch von zu Hause aus stark geprägt. Also unser Vater war damals das, was man heute Foodie nennt. Wir wurden auch als Kinder, durften wir immer mitkommen, wenn wir ruhig am Tisch sitzen.
Ja. Yeah.
So und genau und sind schon als Zwockel irgendwie zum auch indisch essen gegangen, marokkanisch, japanisch, chinesisch, türkisch, also wirklich da auch die ganze Bandbreite mitbekommen und dadurch haben wir halt auch viel die Kulturen erlebt, also über das Essen und das ist auch bei allem, was wir heute machen, ist es, das Essen ist immer quasi die Basis.
Ja.
Ne? Weil beim Essen ja. kommt man eben auch zusammen.
Absolut.
Und immer wenn Menschen zusammenkommen, wird gegessen und getrunken. Ja. Und ja, wir sehen uns immer noch nicht als reine Gastronomin und beschäftigen uns auch viel gerade mit der Frage, wo die Reise hingeht. Mhm. Aber ja, wir lieben es zu essen, wir lieben es zu hosten, wir lieben es einfach Räume zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen. Und das ist das, was uns antreibt.
Ja, ich finde, es gibt auch nichts Geileres, als wenn man nicht, also es gibt so geile, so klassische Standardsachen, irgendwie einfach Kartoffeln und Schnitzel, aber auch wenn man Essen so, ja, wie soll ich das sagen, wenn so verschiedene Geschmäcker auf einmal aufeinandertreffen, wenn man so gar nicht, also es gibt zum Beispiel im Persischen so ein Gericht, das ist mit Granatapfel und Walnusssoße und das ist einfach so geil und es ist so lecker.
Unfassbar. Bei, hast du persische Wurzeln?
Ja.
Wo kann man in Frankfurt, gehst du in Frankfurt persisch essen?
Tatsächlich im Quiche in Bockenheim.
Das habe ich jetzt schon, genau, letzte Woche hat mir das auch jemand gesagt.
Das finde ich tatsächlich am besten.
Ich muss da hin, ich war da noch nicht.
Mach das auf
ich
jeden Fall.
Ich liebe persisches Essen.
Ja, geil. So
und,
ein Spieß, boah.
Beste einfach. Und, ja. und da sieht man eben auch, gerade das Einfache im Essen. Mhm. Ne? Also allein, ich meine, ich glaube, keiner macht so gut Reis wie die PerserInnen.
Voll.
Jetzt, meine Lebenspartnerin ist Koreanerin. Ich glaube, ja. Die bei der stellen sich gerade die Nackenhaare auf. Aber ja, und das ist, ist eben so wunderbar. Mhm. Und das ist, was wir eben auch daran lieben.
Ja.
Und wir hatten ja auch unsere Ausflüge ins Fine Dining. Und wir gehen auch gerne irgendwie mein Michelin-Star-Restaurant essen oder im Fine Dining. Aber das, was mich gerade eigentlich catcht, sind diese einfachen, hausgemachten Speisen,
ja.
Wo so viel Seele und Liebe drin steckt, da wird einem einfach warm ums Herz, ja.
ja.
Und dann ist es, dann kannst du auch die verschiedensten Menschen mit den verschiedensten Backgrounds zusammenkommen und alle vergessen, wo sie herkommen.
Voll.
Und,
sind einfach nur schon glücklich, weil sie essen.
Ja.
Das ist genau, am Essen ja. macht auch einfach ja. so glücklich.
Ja, 100%.
Auch so eine ganz normale Spaghetti mit Tomatensauce kann auch
Beste.
So geil sein.
Und weil du musst sie halt richtig gut können.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn du sie richtig gut kannst, dann ja. ist es einfach, ja,
ja.
Das scheint die Sonne.
Ja, sehe ich auch so. Okay, jetzt habt ihr eure Multibar damals eröffnet. Was habt ihr dann gemacht? Also ihr seid ja...
Also wenn wir jetzt tatsächlich... Schritt für Schritt das Durchgehen, dadurch, dass wir ja schon seit über 20 Jahren selbstständig sind,
ja.
dann kommen wir auf keinen Fall mit der Stunde hin. Also ich mache das gerne, nein. also die Sache ist genau, wir waren in der Multibar.
Mhm.
Dann war es so, die Multibar wurde irgendwie zu klein. Mhm. Ja, aber wir haben immer mehr Veranstaltungen gemacht, wir haben auch immer mehr Caterings gemacht. Und dann haben wir eine Produktionsküche gesucht. Wir wollten aber nicht irgendwo ins Industriegebiet. Und so sind wir tatsächlich im Bahnhofsviertel gelandet, also im erweiterten Bahnhofsviertel, wir haben vorhin ja kurz drüber geredet,
ja.
Eigentlich gegenüber vom Stanley, haben wir die immer Kitchen aufgemacht, ist ja stadtplanerisch schon das Gallus, aber da haben wir Räume gefunden, die bezahlbar waren, die richtige Größe hatten. Das war 2006 und da wir immer, wenn wir zu viel Raum haben, überlegen, was wir damit machen, also wir hatten die Produktionsküche und vorne war aber noch Raum und da waren wir einer der ersten hier in Frankfurt, die so High-End-Burger gemacht haben. Also wirklich so ja. Burger,
geil.
Jetzt ist ja alles smashed, aber dort ja. damals 180 Gramm irgendwie
so dicke
Fleisch, ja. Bulette irgendwie auf deinem Brötchen und haben das gemacht und dann 2010 wurden wir vom 25 Hours Hotel oder von der Gruppe angesprochen, ob wir die Gastronomie im 25 Hours in der Niederstraße übernehmen
Das
wollen.
Heißt, ihr Restaurant...
Genau, das hatten damals tatsächlich auch Freunde von uns gemacht, die aber eher aus dem Catering-Bereich kamen und die dann auch ein größeres Projekt geplant haben und die wollten dann nicht mehr und dann hatten die mit 25 Hours geredet und dann kamen die alle zu uns und wir wollten am Anfang nicht, wollten es nicht machen, weil wir das Gefühl hatten, nee, wenn wir in den Laden gehen, wir müssen alles designen und alles muss aus unserer Feder kommen und da war ja ein fertiger Laden. Aber unser Controller hat uns damals empfohlen, nee, mach das mal, wirtschaftlich ist es gut. Ja. Die Miete war auch ein Joke damals, weil die wollten einfach, dass der Ort auch belebt wird. Und das Renommee hatten wir anscheinend schon, dass wir auch so schwierige Lagen beleben können. Und wir haben uns dann dazu entschieden, und das war rein geschäftlich wahrscheinlich auch einer der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also
das ist ja nicht auch nur, dass wir noch, so ins Bad.
Genau,
ja.
Nicht nur. Damals war es noch Sheimar, 2010.
Ja.
Da war das Hotel auch nur halb so groß wie jetzt. Da war in der einen Haushälfte das Hotel und in der anderen war das Headquarter von Levi's Germany.
Ah, okay.
Und die sind aber dann ausgezogen und dann wurde erweitert und dann sind wir quasi aus der Lobby. Wir hatten früher das Restaurant in der Lobby so sitzen, sind wir dann auf die andere Seite gezogen und da kam dann das Bashuka. Und parallel zu den gastronomischen restauranttechnischen Vorstößen, die wir da vollzogen haben, was immer mitlief, waren die Veranstaltungen, also vor allem auch in Off-Locations, vor allem Raum. Ich meine, heute wird überall auch Raum für KünstlerInnen und gerade jungen KünstlerInnen auch geboten. Das war früher in Frankfurt nicht ganz so der Fall. Das heißt, das haben wir mitgenommen. Wir haben tatsächlich auch mit einem Freund aus Berlin einige Jahre ein Fashion-Label gehabt. Das hieß So Popular. Das war nach außen hin auch recht erfolgreich. Wir haben auch damals auf der Premium Seek Messe irgendwie so einen Newcomer-Preis gewonnen. Aber wir kamen an den Punkt, wo das dann, wir hatten für nichts mehr Zeit, um es richtig zu machen. Und dann sind wir doch wieder bei der Gastro gelandet und haben das Fashion-Thema zur Seite geschoben. Und irgendwann auch parallel dazu haben wir die Imagentur ins Leben gerufen, aber ich kann dir nicht genau sagen, was, um eben dann dieses ganze Catering-Veranstaltungsbusiness dem auch einen Namen zu geben und haben das unserer Agentur zugeordnet. Und da wurde dann auch noch Gastro- und Event-Consulting reingepackt, was wir inzwischen auch machen. Und wir befassen uns gerade sehr, sehr viel mit dem Thema Placemaking, also grundsätzlich, wie können urbane Räume gestaltet werden. Das war, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Schnelldurchlauf.
Das heißt, ihr habt quasi eure Agentur, ihr habt eure
Restaurants. Genau.
Was ist deine ganze Aufgabe bei den?
Genau, also ich bin tatsächlich, also David und ich, wir arbeiten schon sehr, sehr eng zusammen. Und ich würde sagen, bis Anfang dieses Jahres haben wir auch alles zusammen gemacht. Wir haben aber gemerkt, da geht viel Effizienz verloren. Okay. Und da mein Bruder sehr an unser ganzes operatives Geschäft irgendwie connected ist und er davon auch nicht so dann wegkommt, haben wir jetzt gesagt, dass er sich tatsächlich um das ganze Operative kümmert. Und ich bin also damit eher um die Restaurants, aber natürlich auch, wenn es um die Veranstaltung geht und wie die sich aufstellen. Und ich bin kümmere mich mehr um die Agentur. Das heißt, die ganze Brand Experience bei uns, das Akquisegeschäft, unsere Kommunikation, die Strategie, wie wir uns ausrichten, wird dann immer auch alles zusammen besprochen, aber das liegt so, das ist mein Schwerpunkt.
Ihr habt ja auch da bei der Bashuka, ihr habt ja auch so richtige, so coole Namen da in der Speisekarte, ne? Das ist ja nicht einfach nur irgendwie, du kaufst jetzt hier einen Blumenkohl, sondern I can buy myself cauliflower.
Cauliflower, genau.
Kommt das von dir?
Das weiß ich nicht. Also die Titel kam anfänglich von mir, wo wir uns das abgeschaut haben. Wir haben, ich glaube, das ist jetzt 7 oder 8 Jahre her, da hatten wir im Rahmen der jüdischen Kulturwochen ein glatt koscheres Pop-up-Restaurant im Club Michel gemacht. Und dafür wurde damals José Elat von der Gemeinde nach Frankfurt gebracht. José Alat ist heute schon wahrscheinlich Mitte, Ende 70, damals so um die Ende 60. Ach, der auch so einfach eine Koryphäe in Israel. Der hat in Jerusalem ein ganz bekanntes Restaurant auch.
Koch,
und
ne?
dort ja. Und dort ist die Karte eben mit solchen Namen. Und er wollte dann, dass wir das auch für das Pop-Up machen. Und da habe ich dann angefangen, Namen zu entwickeln. Mhm. Und danach ist die Idee entstanden, das Bashuka zu machen.
Ah, okay.
Und er, ihn haben wir ja am Anfang, also bis zur Pandemie eigentlich, war er auch komplett mit eingebunden in die Entwicklung der Karte und so Geschichten. Mhm. Und genau, aber textlich habe ich das gemacht. Aber inzwischen die Shaga bei uns im Unternehmen, die die Agentur auch leitet, die macht das Ganze, und wenn es textlich noch sophisticated wird, also zum Beispiel unser Newsletter, da ist Subin, also meine Lebenspartnerin, die auch Journalistin ist und auch an der HFG kreatives Schreiben unterrichtet, die gibt dann den Ton an, und dadurch hat sich auch so eine Sensibilität bei uns im Unternehmen für Sprache und Texte irgendwie entwickelt, und ist irgendwie Teil unserer CI.
Voll cool. Ich finde es auch einfach richtig gut, dass ihr so, also so ein richtiges Familiending irgendwie, ne? Ich finde das auch, ich meine, du machst es mit deinem Bruder. Ich habe auch mit meinem Bruder voll lange zusammengearbeitet im Metropolis-Kino, und ich habe das geliebt, ich fand das geil. Wir sind da zusammen zur Arbeit gefahren, wir haben beide noch zu Hause gewohnt, sind zusammen zurückgefahren. Haben jetzt auch noch mal ein Jahr zusammengearbeitet, aber jetzt nicht mehr. Aber ich finde das geil, wenn man so zusammen was aufbaut. Total. Wenn man dann auch so die Stärken nutzen kann, die jeder hat. Jeder bringt ja irgendwie was mit.
Aber interessanterweise, also für uns war das auch ganz normal. Also wir haben uns nie gefragt, ob das hinhauen wird. Mhm. Als wir aber damals die Multibar aufgemacht haben, kamen super viele Leute auf uns zu. Ja. Wie macht ihr das? Wie könnt ihr zusammenarbeiten als Geschwisterpaar? Und auch das hat seine Höhen und Tiefen. Also es ist nicht so, dass mein Bruder und ich uns nicht auch in die Haare bekommen und mal fetzen. Aber für uns ist halt ganz klar, wir sind Family. Das heißt, wir müssen auch immer einen Weg zurückfinden. Und ja, bei uns, also die Lebenspartnerin von meinem Bruder macht Social Media bei uns. Wie gesagt, meine Lebenspartnerin Ubin macht noch arbeitet konzeptionell und textlich für uns. Mein ältester Sohn, der ist 26. Ich wollte nicht, ich habe versucht, die Worte meines Großvaters an ihn weiterzugeben. Ich habe zwar nicht gesagt, solange ich lebe, geht keiner mehr in die Gastronomie. Aber ich habe gesagt, ey, überleg dir das, willst du wirklich in die Gastronomie? Es fließt durch seine Adern.
Ja.
Und der arbeitet auch bei uns. Der ist gerade, der macht Bar bei uns im Laden. Mein Neffe arbeitet als Aushilfe. Und nee, das ist schon spaßig. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Kann auch manchmal bös auf die Nerven gehen.
Ja.
Aber alles in allem.
Ja, lustig, dass du das sagst, dass du auch zu deinem Sohn sagen wolltest, keine Gastronomie.
Ja.
Weil ich finde, Gastro ist sowas. Ich mache auch Gastro, und ich hatte auch, es gab eine Zeit, da hatte ich auch voll die Schnauze voll und dachte mir so, nee, ey, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber ich muss auch irgendwie sagen, mir liegt es auch irgendwie. Ich bin jetzt auch wieder reingerutscht und dachte mir so, ja, okay, das ist auch irgendwie was du kannst. Warum das jetzt einfach nicht mehr machen? Aber es ist natürlich irgendwie anstrengend. Man muss auch viel abhaben können. Und es gibt einfach Leute, die können das, und es gibt Leute, die können das einfach nicht.
Total. Und manchmal so Kosten nutzen. Also das, was man reinsteckt und das, was man rausbekommt, da sind, glaube ich, auch jeder, der Gastro nicht kennt, hat komplett verzerrte Vorstellungen von dem, weil die glauben ja, wenn der Laden voll ist, irgendwie man scheffelt, machen eh alle Schwarzgeld und man scheffelt das in Schubkarren raus.
Ja.
Wenn du aber ein sauberes Unternehmen führst, das ist das Taffe. Also die Gastro per se macht mir immer noch unfassbar viel Spaß.
Mhm.
Und deswegen, ich will das auch nicht aufgeben, und deswegen finde ich eben meinen Teil gerade auch in der Konzeptionierung von Gastro, unter anderem von Gastro-Konzepten.
Ja.
Und dann das Operative machen halt andere.
Ja.
Aber ja, wenn du da mal drin warst und wenn du das liebst und die Leidenschaft dafür hast, lässt dich das auch nicht mehr los. Also ganz aus dem System kriegt man das nicht raus. Und deswegen bin ich ja auch jetzt gerade quasi unterwegs und versuche klarzumachen, Innenstadtleben geht nicht ohne InhaberInnen geführte Individualgastronomie, weil wir die Menschen zusammenbringen, weil wir diese dritten Orte eben schaffen, wo sich Menschen austauschen, kennenlernen und wir nicht nur die Läden sind, wo man hingeht, was zu essen nimmt und wieder nach Hause geht. Also ich glaube tatsächlich, ohne auf die Qualität des Essens irgendwie, ohne da Sacrifices zu machen, ist das Essen aber tatsächlich auch so ein bisschen das Tool. Ne? Weil wenn du zusammenkommst, dann willst du dir halt auch was gönnen und du willst essen etc. Voll. Aber es geht noch um viel mehr als nur um das Essen.
Ja, auch wen und damit trifft man, ich finde so Gastro ist so, da habe ich auch mal die coolsten Leute getroffen, ne?
Ja, und vor allem die verschiedensten Leute.
Ja, genau.
Ne? Also das ist ja wirklich, und gerade heutzutage, wo du Zielgruppen nicht mehr demografisch einteilst, sondern dann eher über die Psychografie gehst, da hast du ja wirklich vom Vorstandsvorsitzenden über die SkaterInnen irgendwie und die hören dieselbe Musik und haben ähnliche Interessen und die kommen irgendwie, weil man mit einer Künstlerin eine Ausstellung macht, so kommen die dann auf einmal zusammen, ja, die sie beide feiern. Oder weil man eine Veranstaltung hat, da legt ein DJ auf, den die verschiedensten feiern. Ja, also, und das ist auch, glaube ich, das, was einen am Ende nicht loslässt. Es ist genau diese Energie, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen.
Ja.
Und das kann dir auch nichts anderes irgendwie geben. Klar, wenn du auf Konzerte gehst und. Aber auch da ist es so, du willst entweder vor oder nach dem Konzert essen. Während dem Konzert willst du was trinken. Also auch da ist wieder Essen und Trinken ist irgendwie ein Thema. Ja. Und ich denke eh, dass sich das in der Zukunft die Räume noch viel mehr miteinander mergen und irgendwie zusammenschmelzen. Und
das heißt, wenn du jetzt immer so von Räumen redest, versuchst du gerade, also du gehst irgendwo hin, du sprichst irgendwie Leute an, sagst du, hey, wir wollen hier, keine Ahnung, irgendwie...
Ja, also wenn ich von Räumen rede, rede ich tatsächlich nicht nur von physischen Räumen, ich rede auch vom öffentlichen Raum.
Ja.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Räume, also Indoor-Räume reden, ist es so, früher war es immer so, wir sind irgendwo hingekommen, also wir hatten einen Termin irgendwo oder wir laufen durch die Straßen und sehen irgendwas und sagen so, ey, da muss man doch was machen. So. Und dann gehst du in den Raum rein und du fühlst den Raum. Also wir fühlen den Raum. So, und wir fühlen so, können wir hier genau die Energie und die Dynamik erzeugen, die wir wollen, oder ist es das nicht? Und wenn wir das gefühlt haben, dann haben wir da selbst immer was umgesetzt. Heute hat sich das insofern ein bisschen gedreht, dadurch, wenn man sich die Stadt anguckt oder Städte anguckt, es gibt viel Raum und viel Raum, der leer steht.
Ja.
Das heißt, Leute kommen dann ganz klassisch auf uns zu, auch ImmobilienentwicklerInnen zum Beispiel, und sagen, ey, guck mal, wir haben hier den Raum, also entweder draußen oder auch Indoor, wollt ihr nicht eine Zwischennutzung machen? Und dann sagen wir, nee, also wir können mit euch eine Zwischennutzung machen, aber das sieht nicht so aus, dass ihr uns den Raum kostenlos zur Verfügung stellt, wir nur die Nebenkosten zahlen, hier 6 Monate, 3 Monate, wie auch immer, lange was machen, so, das selbst das wirtschaftliche Risiko auf uns nehmen. Und in einem Pop-up ist die mediale Aufmerksamkeit die eigentliche Währung. Nicht wirklich das, was du damit umsetzt. Das kann funktionieren, aber wenn du für 6 Monate einen Raum gestaltest und da Dinge reinstellst und das kostet alles Geld und Personal und die Margen sind nicht so groß, dass man da ohne Probleme seinen Investor auch wieder rausholt, sondern unser Ansatz ist, auch nicht nur in den 6 Monaten zu denken, sondern schon zu schauen, was soll an diesem Ort entstehen? Warum wollt ihr überhaupt die Zwischennutzung hier haben? Also warum? Was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Und dann eben auch zu schauen, wie man dort entweder schon direkt langfristig was etablieren kann oder eben über eine Zwischennutzung, die schon darauf einzahlt, was der Ort später mal werden soll. Und genau, da tun sich noch viele schwer auch mit. Ne, weil dann sagen sie, nee, also, und die finden dann jemand, der diese Interimsnutzung oder Zwischennutzung macht, wie wir sie vielleicht vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Aber in der Zukunft, glaube ich, ist das nicht mehr so das Modell. Und Wir verfolgen eben auch den Ansatz, dass gerade auch die ImmobilienentwicklerInnen, und alle reden ja gerade über diese ESG-Norm, also Environmental, Social oder Governance Impact, musst du mit deinen Unternehmen irgendwie aufzeigen, um auch zukunftsfähig zu sein. Es gibt inzwischen schon Banken, die das sehen wollen, um dir Darlehens zu geben. In London zum Beispiel kriegst du keine Baugenehmigung, ohne dass du es abdeckst. Und das heißt, die Unternehmen müssen eben jetzt auch schauen, was tun sie auch für die Gesellschaft. Also es kann nicht nur noch um Räume gehen, die kommerziell genutzt werden. Es muss irgendwie so auch da ein Hybrid sein. Klar, es muss auch kommerziell, weil auch die Leute, die da was machen müssen, überleben. Aber eben, es muss auch der Raum da sein für die Menschen, die dort leben, für Kinder, für Kultur, all diese Dinge. Ne? Und alle wollen das auch haben. Ja. Also deswegen kommen ja auch dann, wenn Leerstand ist, sofort Zwischennutzung. Ja. Irgendwas Kulturelles, Veranstaltungsmäßiges. Ja. Aber das kann eben nicht nur auf der Seite der VeranstalterInnen, GastronomInnen und Kreativen irgendwie liegen.
Klingt voll nach einer riesen Herausforderung irgendwie.
Es ist, ja, es macht es ist eine Herausforderung, aber wir leben ja auch in Zeiten, die herausfordernd sind.
Absolut.
Und wir sind davon überzeugt, so, wir sind raus aus der Phase, wo wir keine Perspektive mehr hatten. Also es gab mal so, während der Pandemie war es ja so, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann wird alles wieder
wie vorher.
Toll.
Ja.
Wie vorher oder noch
besser. Ja.
Genau. Und dann war die Pandemie vorbei und ich weiß noch, der Sommer 2022 war unfassbar, auch geschäftlich, weil alle draußen waren etc. Und seitdem ging es eigentlich nur noch sukzessive bergab. Und ich denke nicht mehr, dass irgendwas so sein wird wie vor der Pandemie und ich denke, dass es auch gut ist. Aber wir hatten dann da auch nach diesem Sommer 22, auf einmal hat uns alles erdrückt so und wir haben nicht, wir haben gesagt, wo soll die Reise hingehen? Das Bahnhofsviertel war eine Katastrophe. Auch Frankfurt hatte sich nicht, also hat die Pandemie so hart erwischt.
Ja.
Und aber inzwischen sind wir haben wir uns aus der Phase rausgearbeitet und sind sehr optimistisch und versuchen einfach auch neu zu denken und Leute zu fordern. Und wir sagen gar nicht, dass unser Weg irgendwie der richtige ist. Aber indem wir eine klare und starke Meinung vertreten, erhoffen wir uns zumindest, unsere Gegenüber dazu zu bewegen, auch eine klare Haltung und Meinung zu äußern und dann im Dialog quasi den Weg zu finden.
Ja.
Das ist auch herausfordernd, aber mega spannend.
Ja. Und so jetzt auch nochmal so auf die Pandemie zurück. Wie hat sich das bei euch so bemerkbar? Ich meine, die Gastro hat es ja auch einfach hart getroffen.
Super hart.
Und was habt ihr da so dann für Schlüsse rausgezogen? Wie habt ihr euch verändert so danach?
Also bei uns sind viele Veränderungen eingetreten. Also wir hatten tatsächlich schon angefangen, und haben versucht, neu zu denken, schon vor der Pandemie. Weil wir sind davon ausgegangen, dass sich durch Digitalisierung alles verändern wird. Auch unser Business verändern wird. Und wurden kompakter. Das war dann auch die Zeit, wo wir das Maxi Eisen verkauft hatten. Das hatten wir noch auf der Münchner Straße. Wir wollten nicht mehr in der horizontalen irgendwie wachsen oder irgendwie Ballast haben, sondern uns den Freiraum schaffen, um eventuell auch in die Vertikale zu gehen, eben durch Digitalisierung und ohne zu wissen, wohin. Also wir hatten überhaupt keine Ahnung, aber das war so das Ding. Und dann kam die Pandemie und die Pandemie war ja wie so ein Brandbeschleuniger. Und rückblickend muss ich sagen, habe ich schon fast romantische Erinnerungen an die Pandemie.
Ja.
Vor allem verglichen zu den Zeiten gerade. So, also wenn ich mich an den ersten Lockdown, ich glaube, der ging 6 Wochen, ging irgendwann im März, Mitte März los.
Ja.
Das Wetter war wunderbar in der Zeit, die ganzen 6 Wochen irgendwie. Ich weiß noch, man hat Homeoffice gemacht, weil man muss ja trotzdem gucken, ne, also sich um Cook kümmern und überhaupt erstmal verstehen, was passiert und die ganzen MitarbeiterInnen abholen. Aber wir hatten eben auch Zeit, uns dann Gedanken darüber zu machen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das, was wir mal ganz grob ausgesprochen hatten, wie wollen wir damit weiter umgehen? Und während der Pandemie haben wir dann auch Dinge ausprobiert, ne?
Ja.
Also gerade auch so Experiences nach Hause zu schaffen, ob das dann tatsächlich so ein Cooking-Abend mit Yossi Elad, der in Tel Aviv saß und dort in seiner Küche stand und wir mit 30 Leuten am Rechner, jeder in seiner Küche, hat von uns dann irgendwie so einen Warenkorb zugeschickt bekommen und wir haben alle zusammen gekocht und zusammen gegessen dann, so mit Playlist und so Geschichten. Das haben wir ausprobiert. David und ich haben ja eine Zeit lang selbst dann auch, wir haben Delivery-Geschäft gemacht in der Zeit, das haben wir selbst ausgefahren. So, und was da sehr spannend war, ist, dass wir auf einmal, normal kommen die Leute ja zu uns und wenn sie zu uns kommen, ist es, als würden sie zu uns nach Hause kommen, weil das irgendwie auch ein Stück von uns ist. Und auf einmal, wenn du den Essen gebracht hast, standst du bei denen in der Wohnung. So. Und das war auf einmal so eine verkehrte Welt. Aber uns wurde da immer weiter klar, die Gastro wird es sehr, sehr schwierig haben in Zukunft, so, weil sich eben gerade so viel verändert. Auch wieder nicht wirklich in der Lage, das in Gänze zu greifen, weil es einfach so viele Dinge sind, die passieren. Aber ich glaube, das war auch die Zeit, wo wir gesagt haben, wir legen noch mehr Wert, noch mehr Fokus darauf, zu schauen, wie sich Gastronomie in der Zukunft darstellt. Also was wird der Gastronomie in der Zukunft sein? Vor allem InhaberInnen geführte Individualgastronomie. Ich unterscheide das immer zwischen den Systemern. Also die Systeme haben natürlich auch ihre Berechtigung, aber das ist für mich eine andere Form der Gastronomie. Und vor allem inhabergeführte Individualgastronomie ist für mich lokale DNA. Und das macht eine Stadt aus. Ich fahre nicht in eine Stadt, um zu L'Osteria zu gehen oder zu Starbucks zu gehen. Aber ich fahre in eine Stadt, also ich würde nach Frankfurt kommen, um wenn ich hier nicht leben würde, um ins Emma Metzler, um ins Chairs, um ins Peschk, um ins Ciccione, um ins Yaldi, egal wohin zu gehen, weißt du? Und das wurde uns bewusst und haben gesagt, darauf wollen wir mehr Fokus legen. Und ich bin ja auch ehrenamtlich tätig, das heißt, ich bin im Vorstand des Dehoga-Kreisverbandes, Deutsche Hotel- und Gastronomie. Verband und der Initiative Gastronomie Frankfurt. Das haben wir mit Kolleginnen vor 8 oder 9 Jahren ins Leben gerufen und damit auch viel im Austausch mit meinen Kolleginnen. Genau, und haben dann noch mehr Fokus auch auf die Agentur gelegt und gesagt, lasst uns da eben schauen, wie können Räume bespielt werden, und die Basis ist immer Essen. So. Und so sind wir dann auch aus der Pandemie gekommen. Und ich würde sagen, dass wir jetzt so langsam anfangen, das alles verdaut zu haben, weggesteckt zu haben, in der Hoffnung, dass das nächste Jahr dann wieder planbarer ist. Also jetzt 24 war brutal für den Arsch.
Ja.
Irgendwie, also nicht nur in unserer Branche, aber in vielen anderen Branchen auch, aber gerade auch für unsere Branche, auch gerade hier in der Stadt, weil einfach Menschen fehlen in der Stadt. Wir aber trotzdem ganz gut durchkommen, so, und deswegen fühlen wir uns gut gewappnet und mit beiden Beinen auf dem Boden gerüstet fürs nächste Jahr.
Denkst du, dass die Menschen sich jetzt mehr Gedanken machen, wofür sie ihr Geld ausgeben?
Ja.
Dass die jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, hey, nee, wir machen jetzt zum Beispiel sowas wie Essen gehen einmal in 3 Monaten.
Ja, also ich weiß noch gar nicht, ob sie dann sagen, Essen gehen mache ich einmal in 3 Monaten.
Ja.
Sie geben ihr Geld viel bewusster aus. Mhm. Was wir zum Beispiel gemerkt haben, das war auch eine Erkenntnis aus der Pandemie. Und wir haben ja dann auch eine ganze Zeit lang sehr viele Pop-Ups gemacht. Mhm. Weil wir hatten Stanley, was mal so Casual Fine Dining war, haben wir zu einer Pop-Up-Location gemacht, weil wir uns auch ausprobieren wollten. Und weil wir gemerkt haben, dass die Pop-Ups super gut angenommen werden. Mhm. Weil die Experience kannst du eben nur während dieser Tage erleben. Und wenn du sie während dieser Tage nicht erlebst, gibt's sie nicht mehr.
Ja.
Und dafür geben die Leute Geld aus. Mhm. Und auch etwas mehr Geld aus tatsächlich. Inzwischen gibt es sehr viele, die Pop-Ups machen etc. Wir ziehen uns da wieder raus, was nicht heißt, dass wir keine Pop-Ups mehr machen, aber nicht mehr in der Quantität. Und was aber ist, Deutschland ist ein sicherheitsdenkendes Land oder sicherheitsliebendes Land, und jetzt die Krise überall angekommen, und dann wird Geld gespart. Und eine der ersten Sachen, wo Geld gespart wird, ist Essen.
Mhm.
Verglichen zum Beispiel, ich hatte während, ich weiß gar nicht, ob das noch ob das bei der, während der Pandemie war oder davor, egal. Da hatten wir die Leute von Gucci aus Italien bei uns im Stanley. Das war vor der Pandemie. Und da ging es auch um Krise und keine Ahnung was. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, das Letzte, wo man in Italien dran spart, ist Essen. Bevor du an Essen gehen, Essen einkaufen sparst, sparst du, kaufst du dir ein kleineres Auto, du fährst nicht in Urlaub etc. In Deutschland ist es leider ein bisschen andersrum. Also die Autos, die großen, fahren immer noch alle rum.
Ja.
Und die Leute fahren in Urlaub.
Ja.
So, und es sei auch allen gegönnt. Aber deswegen wird am Essen gegen gespart. Das heißt, die Leute gehen weniger essen. Und wenn sie essen gehen, geben sie meistens pro Kopf auch weniger aus. Und wir haben die Problematik in Frankfurt, oder nicht die Problematik, ich mag das nicht, eher die Herausforderung. Wir sind eine Stadt, die sich auf Business spezialisiert, fokussiert, konzentriert hat. Und vor allem auf den Business-Tourismus. Und der ist seit der Pandemie halt komplett anders. Mhm. Also wir hatten vor der Pandemie bis zu 550.000 Menschen jeden Tag, die in die Stadt gekommen sind. Viele PendlerInnen sitzen im Homeoffice. Also die kommen noch in die Stadt, aber nicht mehr 5 Tage. Das Messegeschäft hat sich verändert. Auch der Business-Tourismus per se hat sich verändert durch Online-Meetings und ähnliches. Weißt du, früher sind die High-Roller zu jedem Meeting irgendwie geflogen, gefahren etc. Und das hat sich auch geändert. Und wir haben aber die höchste Gastrodichte in ganz Deutschland pro Kopf in Frankfurt. Und das merkst du gerade, da fehlt einfach der Druck.
Ja, weil ich ja letztens auch gelesen habe, dass immer mehr Unternehmen wieder wollen, dass die Leute in die Büros kommen. Dass sie das Homeoffice so ein bisschen...
Die eine Sache ist zu wollen und die andere Sache ist auch zu schaffen.
Ja.
Aber genau, das habe ich auch schon öfters gelesen auch. Und das ist auch so. Und jetzt geht es aber darum, wie schafft man das? Mhm. Und da gibt es ja auch, Toyota ist da glaube ich ganz weit vorne. Wie gestaltest du quasi den Arbeitsplatz, damit er dir einen Mehrwert gibt? Ne? Weil wenn du nur am Rechner sitzt, dann kannst du auch zu Hause sitzen. Das heißt, auch das Arbeiten muss eine Experience werden. Und das ist das, was bei den Unternehmen selbst liegt. Und dann, denke ich, muss die Stadt an sich so attraktiv sein und so viel Angebot, attraktives Angebot eben haben, dass die Menschen sagen, nee, auch wenn mein Job, auch wenn ich da nur am Rechner sitze, vielleicht, so, danach gehe ich da noch was trinken und da gehe ich ins Theater und da gehe ich aufs Konzert oder mach das. Oder im Sommer einfach nur setze ich mich auf die Straße, auf irgendeinen Platz und genieße irgendwie den Trubel der Großstadt.
Ja, ich finde ja, Frankfurt, das war ja schon immer irgendwie so ein Ding, dass man, wenn du jetzt irgendwie nach Berlin gehst, oder du gehst nach Hamburg und immer sind alle Leute so geil, da ist das Nightlife, da kann man was machen. Frankfurt war schon immer so ein bisschen, dass es so eingeschlafen ist und ich... Oder dass es so den Ruf hat, dass es eingeschlafen ist ab einer bestimmten Zeit. Aber
also
ich finde.
Frankfurt, das ich kenne,
bei mir
da hat kein Mensch über Berlin. Also da gab es irgendwie auch Clubs in Berlin, aber da gab es ja noch West- und Ost-Berlin.
Ja.
Die ganze elektronische Szene war in Frankfurt angesiedelt. Ich meine, jetzt gerade hat Gerd Schüler, glaube ich, zur Buchmesse das Buch über Dorian Gray rausgebracht. Ich meine, dieser Laden ist einfach Kult.
Mhm.
Und nicht nur in Frankfurt. Wir hatten das oben hier. Access, The Box, Le Jardin,
U60.
Uno, U60. Ja, und das war alles in der Stadt, also in der Innenstadt.
Das
war alles in einem Umkreis, lass es 100, 150 Meter gewesen sein.
Mhm.
Wir hatten ein unfassbares Nightlife. Das Funkadelic, dadurch, dass die Amis hier stationiert waren, waren wir wahrscheinlich auch die erste Stadt oder einer der ersten Städte in Frankfurt, die wirklich Hip-Hop-Kultur gelebt haben.
Ja.
Ja. Ihr hattet den Moses ja auch schon hier, der wird darüber wahrscheinlich geredet haben.
Ja.
Ja, also es war super lebendig. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Selbst noch so Mitte der 2010er Jahre hatten wir eine unfassbar starre Off-Location-Kultur in Frankfurt, gerade auch im Bahnhofsviertel. Wir haben ja damals das Lido gemacht. Dann gab es den Henok und den Armin, die ihre Wodka- und Wasserveranstaltung gemacht haben, auch alles im Bahnhofsviertel und. Also da ist unfassbar viel passiert. Gefühlt ist es nach der Pandemie, stehst du morgens auf irgendwie und die Stadt ist eine komplett andere.
Ja.
Und ich kann dir nicht sagen, also ich stelle mir die Frage immer wieder, ich weiß nicht, woran es liegt.
Ich habe aber schon so das Gefühl, jetzt auch, weil du jetzt öfter auch das Bahnhofsviertel angesprochen hast, wenn du arbeitest da, und gerade da, da ist ja jetzt dieses Auf ins Viertel, irgendwie habe ich das Gefühl, da will so richtig was jetzt gemacht werden. Ich meine, man sagt ja auch so, oh ja, Bahnhofsviertel, das hier, das hat ja von außen immer noch so diesen Ruf, oh mein Gott, gefährlichste Viertel Deutschlands und Drogenabhängige.
Was Bullshit ist, by the way. Also ich habe ja gesagt, ich habe zwei Kids und die gehen auch aus und ich bik viel ruhiger, wenn ich weiß, dass sie in die Pik Dame gehen, als wenn sie ins Gibson gehen, by the way.
Verständlich.
So, also die Zeile nach 22 Uhr ist nochmal eine
asozial.
Andere Nummer. Und also was ich nachvollziehen kann, ist Bahnhofsviertel, man sieht Dinge, die man nicht sehen will und wenn man total blind da durchläuft, dann wird man vielleicht auch Opfer von irgendjemandem, der sich denkt, leichte Beute.
Ja.
Aber ansonsten, genau, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber das ist das. Aber im Bahnhofsviertel passiert unfassbar viel.
Und es wird auch angenommen von den Leuten, weil ich sehe das dann immer Fotos richtig voll überall. Die Leute kommen dahin, tagsüber werden Sachen gemacht. Wie ist das so generell da auch zu arbeiten? Da jetzt auch eine Bar zu haben?
Ja. Ich wohne tatsächlich seit 3 Jahren auch Grenze Bahnhofsviertel. Ich wohne auf der Gutleut. Hätte ich auch nie gedacht. Es ist das Leben, um es mal kurz und knapp in einem Wort zu umschreiben. Das Bahnhofsviertel ist einfach das ehrliche Leben. So mit allem, was dazu gehört. Und das ist das, was die Menschen, die ich kennenlerne oder auch kenne, die in dem Viertel leben, wohnen, arbeiten, das ist das, was sie auch so abhängig beim Bahnhofsviertel davon macht. Mhm. Diese Gemeinschaft auch, diese Ehrlichkeit, die Realität, die, wie gesagt, auch mich gerade nach der Pandemie da 2022, die hat mich kaputt gemacht. Ja. So, da kamen noch ganz viele andere Impulse dazu, aber da konnte ich mir das, also mich hat das zerrissen. Aber dadurch sind die Leute auch so aktiv in dem Viertel. Mhm. Und es gab ja dann auch einen Aufschrei, unter anderem auch von uns, aber nicht nur von uns, vor 2, 3 Jahren, weil wir das Gefühl hatten, von der Stadt alleine gelassen zu werden in dem Viertel. Mhm. Und dieser Aufschrei wurde gehört. Und es wurde auch was gemacht und jetzt gerade wird unglaublich viel gemacht. Man sieht es nicht, das stimmt nicht ganz. Man sieht es, wenn man vor Ort ist, also wenn du da lebst und die kleinen Veränderungen siehst. Wenn du von außen reinkommst, wirst du es nicht sehen, wobei die Situation auf den Straßen viel entspannter inzwischen ist. Das macht das Viertel einfach aus. Und das Bahnhofsviertel ist auch für mich das Viertel, das Frankfurt in Gänze repräsentiert.
Ja.
Das ist Frankfurt. Mit allem, was dazu gehört. Frankfurt war schon immer Wirtschaft, Politik, Kultur, Subkultur und Unterwelt. Also so kenne ich Frankfurt. Und das hat alles ineinander gegriffen. Das war nie, also jede Stadt hat es ja, mehr oder weniger. Das sind auch Dynamiken in der Stadt. Mhm. Aber in Frankfurt, dadurch, dass die Stadt auch so kompakt ist, hat es immer ineinander gegriffen. Und das ist halt aus der Balance geraten während der Pandemie. Und da gibt's auch noch verschiedene andere Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Aber die Pandemie war da ganz ausschlaggebend. Und das Viertel hat jetzt 4, 5 Jahre gebraucht, um wieder irgendwie sich zu finden, so ein Stück weit. Mhm. Auch vielleicht gemeinsam darüber zu reden, wo man hin will. Sich auch klar dazu bekennen, dass diese zentrale Drogenpolitik, die wir in Frankfurt haben, herausfordernd ist, aber auch zu dieser Stadt gehört. Und sie hat schon mal in den 90er Jahren oder ab den 90er Jahren ganz gut funktioniert. Und bietet wieder unfassbar viele Chancen. Auch das, und deswegen rede ich nicht mehr vom Problemviertel und versuche zumindest zu zwingen, auch die Leute hier in Frankfurt von dem Viertel der Chancen zu reden. Weil, wie gesagt, wir zum einen das Engagement der BürgerInnen haben zum anderen eben es so zentral ist, wir so viel Negativpresse bekommen haben, die dem Viertel überhaupt nicht gerecht wird, überhaupt nicht. Und dadurch jetzt, alles, was man macht, ist ein Schritt zum Besseren. Ja. Und du kannst eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ja. So. Und man darf auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Bahnhofsviertel viel schneller aus seiner Krise kommt, als sich Frankfurt zukunftsfähig aufstellen wird.
Wow.
Ja. Habe ich letzte Woche wow, tatsächlich auch auf dem Panel rausgehauen, als ja, ich mit der Dezernentin für Soziales und Gesundheit und dem Polizeipräsidenten saß. Und ich provoziere damit manchmal auch gerne einfach das, was ich gemeint habe, manchmal auch die Sachen rauszuhauen. Also ich glaube es tatsächlich. So, und wenn man jetzt ins Bahnhofsviertel kommt, sieht man auch, welche Dynamik da schon herrscht. Gestern zum Beispiel gab es ein PK von Finanzinstituten und Konzernen hier aus Frankfurt, die sich jetzt auch zusammengetan haben und bewusst in soziale Einrichtungen, also nicht in das Thema Sicherheit, sondern in das Thema soziale Verantwortung investieren. Ja. Es gibt gerade so ein Beteiligungsprojekt, wo die verschiedensten Protagonistinnen aus dem Viertel mit eingebunden sind. Und ich halte tatsächlich auch sehr viel von unserer Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Frau Feutel. Mit der hatte ich jetzt ab und zu immer wieder die Chance, mich auszutauschen. Und sie ist für mich jemand, die vorausschauend auch denkt und arbeitet und eben nicht aktionistisch. Ja? Jetzt werden viele sagen, ja, aber der ist bei der falschen Partei, lassen wir das mal außen vor, zurzeit ist jede Partei, fühlt sich ja, irgendwie falsch an.
Ja.
Aber ja, deswegen, es geht voran.
Ja, und was denkst du, wo so, weil du, wir hatten ja vorhin kurz mal drüber geredet, ich meine, so Drogenabhängige, das wird man da nicht rauskriegen. Das ist einfach, das bleibt. Aber es muss ja irgendwie was geschaffen werden, dass sie auch mit in diesem Viertel integriert sind, ohne dass man über die Straße läuft und sich irgendwie jedes Mal so denkt, oh mein Gott, was ist denn jetzt hier schon wieder los?
Yep.
Was denkst du, was da so die nächsten Schritte...
Genau, ich würde sagen, tatsächlich ins Viertel integriert sind sie, also weil sie einfach Teil des Viertels sind.
Oder sie sind
aber,
das Viertel,
aber ich verstehe vollkommen natürlich, was du meinst. Also eine Herausforderung, die wir, warum das auch mit den Süchtigen so aus der Kontrolle geraten ist, ist, dass der Konsum von Heroin immer mehr zu Crack übergegangen ist. Die Einrichtungen, die wir im Viertel haben, sind aber für Heroinkranke. Also die erfüllen nicht die Bedürfnisse von Cracksüchtigen. Und der Rausch ist ja auch ein ganz anderer. Also die müssen viel öfter irgendwie ihre Pfeife füllen und sind viel aktiver, aggressiver als Heroinsüchtige und wollen meistens auch in der frischen Luft sein, also nicht in irgendwelche Räume gesteckt werden. Und da gibt es einen Ansatz aus dem Dezernat, eben ein Suchtzentrum ins Viertel zu setzen. Dazu braucht man natürlich die entsprechende Immobilie, die auch eben einen umfangreichen und entsprechenden Außenbereich hat. Und da gibt es auch schon Gespräche. Ich kenne da keine Einzelheiten, so da müssen andere gefragt werden. Aber das ist zum Beispiel der eine Ansatz, die Leute erstmal von der Straße zu bekommen. Und wenn man sie in den Einrichtungen hat, da hast du dann die Möglichkeit, soziale Arbeit zu leisten, Erstversorgung zu machen und. So, das ist das eine Ding. Dann habe ich ja von diesem Beteiligungsprojekt geredet, das auch, also das wurde vom Dezernat für Sicherheit, von der Frau Renn, soweit ich verstanden habe, und von dem Dezernat für Soziales und Gesundheit ins Leben gerufen. Das wird mit einer Agentur aus Hamburg gemacht, und da kam die Idee auf von jemandem aus dem Viertel, Maria, die hat den Friseursalon direkt gegenüber vom Bashuka, ihre gebührt auch, und sie hatte das die Idee, ein Rauschmuseum zu machen und das da reinzusetzen, und die Idee finde ich genial. Also quasi aus der Not eine Tugend zu machen. Dieses ganze Thema Rausch, Sucht, Rausch, Konsum begleitet die Menschheit, seitdem wir denken können. Schon immer.
Ja.
Ich meine, ich glaube, es ist sogar belegt, dass die Demokratie im alten Griechenland, im alten Griechenland auf Psilocybin quasi entstanden ist und so Geschichten. In diesem Museum eben das Ganze aufgreifen. Und da geht es auch viel um Prävention, viel auch um die Arbeit mit Schulen, mit Jugendlichen und dieses Thema nicht zu dämonisieren, sondern es zum Teil unserer Gesellschaft zu machen. Mhm. Ich kann nur sagen, ich komme aus dem Gastro- und Veranstaltungsbereich. Ich kenne viele Menschen, die Suchtprobleme haben. Viele Menschen. Die leben nicht auf der Straße.
Ja.
So. Die führen ihr Leben, die gehen arbeiten, die machen irgendwie ihr Ding, wie gut oder wie schlecht, ist individuell, also ist nochmal abhängig.
Ja.
Aber die haben ein Problem. Und zu sagen, dass nur die Leute, die da auf der Straße sind, ein Problem haben, ist schwierig. Und ich finde, da muss sich die Haltung ändern. Wenn jemand Alkoholikerin ist, inzwischen, das wird als Krankheit angesehen. Das war vor einigen Jahren auch noch nicht so. Wenn du drogensüchtig bist oder drogenkrank bist, kommt in 80% der Fälle, sind sie selbst dran schuld. Es wird nicht als Krankheit wahrgenommen. Und diese Menschen kommen nicht alleine aus dieser Situation. Und diese Menschen sind auch nicht alleine in dieser Situation gelandet. Die sind in unserer Gesellschaft groß geworden. Und wir als Gesellschaft sind nicht in der Lage, das Umfeld so zu schaffen, dass weniger Leute vielleicht schwerstabhängig werden. Mhm. Wir haben vorhin auch drüber geredet. Du hast ein Kind, das 10 Monate alt ist. Ich habe ja meine 2 großen Söhne, die sich in also schon in Clubs bewegen etc. Ja. Das heißt, die kommen mit Drogen in Kontakt. Da muss ich mir nichts vormachen. Ich mache das lang genug, um das zu wissen. Und ich habe jetzt auch noch meine 1 Jahre alte Tochter. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass man anders und offener damit umgeht. Ich komme aus einem Haushalt, wo es Suchtprobleme gab.
Ja.
Weißt du? Und ich hätte mir schon damals auch gewünscht, dass das nicht komplett dämonisiert worden wäre, weil als Kind konnte ich das gar nicht greifen. Ich habe gar nicht verstanden, was passiert. So, aber es war so, oh mein Gott. Ja. So, ne? Ja. Und heute weiß ich, wie schmal der Grat ist, auf dem man sich bewegt. Zwischen, ich habe mein Leben noch im Griff und es ist vorbei. Und genau, und das ist, du merkst, ich hole immer sehr weit aus, aber das sind zum Beispiel Ansätze, die in genau diese Richtung gehen, den Suchtkranken zu helfen und eben auch das ganze Viertel aufzuwerten, ohne sie anstatt dran zu schieben.
Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir darüber reden, aber mit Blick auf die Uhr ist es schon vorbei.
Ich hab's befürchtet, ich hab's vorhin gesagt, die Stunde wird nicht reichen. Nein, alles gut.
Aber danke, dass du da warst. Danke, dass es so Menschen gibt wie dich, die so kreativ durchs Leben gehen, die immer wieder versuchen, was zu ändern. Ohne euch wird's bergab gehen. Willst du noch irgendwas sagen?
Ich möchte mich bei euch auf jeden Fall auch bedanken, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Und ich finde es eben auch super, dass ihr Menschen aus Frankfurt einladet, die sich engagieren, die versuchen eben vielleicht auch Dinge anders zu machen. Und ansonsten möchte ich alle nur wirklich dazu aufrufen, sich daran zu erinnern, dass wir alles Menschen sind. Und wir alle gleich sind, egal wo wir herkommen und egal welche Sprache wir sprechen. Und es liegt auch an uns, dass es eine bessere Zukunft wird, weil keiner weiß, wie die Zukunft wird. Aber wir können sie gestalten. Also von daher, das nochmal an alle da draußen.
Danke dir.
Danke dir, es hat Spaß gemacht.
Jawohl, danke schön.
Danke.
Adieu.
Adieu.